Edmund Husserl, der Begründer der Phänomenologie, wurde am 8. April 1859 in Mähren im heutigen Tschechien geboren. Er studierte in Leipzig, Berlin und Wien Astronomie, Mathematik, Physik und Philosophie. Sein einflussreichster Lehrer in Philosophie war Franz Brentano, der Wiederentdecker der Intentionalität. Intentionalität meint die Gegenstandsbezogenheit psychischer Akte, ihr Gerichtetsein auf ein Objekt. 1886 ging Husserl nach Halle, wo der Brentano-Schüler Karl Stumpf lehrte. Bei ihm habilitierte er sich im darauffolgenden Jahr mit einer Arbeit über den Begriff der Zahl. Im Jahre 1900 erschien sein bahnbrechendes Werk »Logische Untersuchungen«, das ihn zum Begründer der Phänomenologie machte. Es war eine Frucht jahrelanger Studien, die nicht zuletzt durch den Logiker Gottlob Frege inspiriert waren. Bei aller Unterschiedlichkeit der Richtung, die die beiden einschlagen sollten, war ihnen die Kritik des Psychologismus gemeinsam, also die Zurückweisung der Meinung, alle Bewusstseinsakte auf psychische Zustände zurückführen zu können und damit zum Beispiel Logik auf Empirie. Gerade die Intentionalität macht dies unmöglich. Die logischen Untersuchungen wirkten auf viele junge Philosophen wie ein Befreiungsschlag. Sie wurden nicht nur als Überwindung des Psychologismus, sondern jeglicher Form des Immanentismus, also des Gefangenseins im Bewusstsein, einschließlich desjenigen kantischer Prägung begeistert aufgenommen. Durch die Rückeroberung der Objektivität in der methodisch geregelten Beschreibung der Phänomene, wie sie sich von sich aus zeigen, hatte Husserl Philosophie als strenge Wissenschaft möglich gemacht. Unabhängig von Husserl habilitierte sich 1900 in München Alexander Pfänder mit einer Arbeit über die Phänomenologie des Wollens. Er ist neben Husserl der zweite Begründer der Phänomenologie. Durch seinen Schüler Johannes Daubert kam 1902 der Kontakt mit Husserl zustande, der 1901 von Halle nach Göttingen gewechselt hatte. Zu den Phänomenologen um Husserl und Pfänder gehörten unter anderem Adolf Reinach, Moritz Geiger, Johannes Daubert, Hedwig Konrad Martius, Hans Lips, Max Scheler, Johannes Hering, Roman Ingarden, Edith Stein, Dietrich von Hildebrand. Als Husserl 1916 nach Freiburg kam, wurde dort der bereits habilitierte Martin Heidegger sein Assistent. 1928 wurde Husserl emeritiert. 1936 entzogen ihm die Nazis wegen seiner jüdischen Herkunft die Lehrbefugnis. Er starb am 27. April 1938 in Freiburg an den Folgen eines Sturzes. Sein Nachlass von 40.000 Seiten wurde durch den belgischen Franziskanerpater Hermann Leo van Breda vor dem Zugriff der Nationalsozialisten gerettet. Hedwig Konrad Martius zitiert, um die Eigenart der von ihr erlebten phänomenologischen Forschung zu beschreiben, Peter Wust. Von Anfang an muss wohl in der Intention jener neuen philosophischen Richtung etwas ganz Geheimnisvolles verborgen gewesen sein, eine Sehnsucht zurück zum Objektiven, zur Heiligkeit des Seins, der Reinheit und Keuschheit der Dinge, der Sachen selbst. Denn wenn auch bei Husserl, dem Vater dieser neuen Denkrichtung, der neuzeitliche Fluch des Subjektivismus nicht ganz überwunden werden konnte, trieb doch viele seiner Schüler die der ursprünglichen Intention dieser Schule eigene Objektgeöffnetheit weiter auf dem Wege zu den Dingen, zu den Sachverhalten, zum Sein selbst, ja sogar zum Habitus des katholischen Menschen, dem nichts gemäßer ist als das ewige Maßnehmen des erkennenden Geistes an den maßgebenden Dingen. Soweit das Zitat. Interessant sind die Zeugnisse von Edith Stein und Dietrich von Hildebrand. Edith Stein, die 1911 ihr Abitur machte und dann, damals Atheistin, in Breslau Psychologie studierte, las die logischen Untersuchungen, war begeistert und ging 1913 nach Göttingen, um Husserl zu hören. Ich war 21 Jahre alt und voller Erwartung dessen, was nun kommen sollte. Das liebe alte Göttingen. Ich glaube, nur wer in den Jahren zwischen 1905 und 1914 der kurzen Blütezeit der Göttinger Phänomenologenschule dort studiert hat, kann ermessen, was für uns in diesem Namen schwingt. Kennzeichnend für das Forschungsethos Husserls ist die Aussage Steins, es, Zitat, wurde uns beständig eingeschärft, dass wir alle Dinge vorurteilslos ins Auge fassen, alle Scheuklappen abwerfen sollten. Dass Edith Stein, die von 1916 bis 1918 Assistentin Husserls war, gerade durch diese Haltung zum katholischen Glauben geführt wurde, empfand Husserl keineswegs als Verrat. Im Gegenteil, er hielt Edith Stein für eine von seinen Schülern, die ihn am besten verstanden hatten. Ab 1905 trat eine Wende im Denken Husserls ein, die sich 1913 in den Ideen zu einer reinen Phänomenologie niederschlug. Edith Stein schreibt darüber in ihrem Tagebuch: Die logischen Untersuchungen hatten vor allem dadurch Eindruck gemacht, dass sie als eine radikale Abkehr vom kritischen Idealismus kantischer und neukantischer Prägung erschienen. Man sah darin eine neue Scholastik, weil der Blick sich vom Subjekt ab und den Sachen zuwandte. Die Erkenntnis schien wieder ein Empfangen, das von den Dingen sein Gesetz erhielt, nicht wie im Kritizismus ein Bestimmen, das den Dingen sein Gesetz aufnötigte. Alle jungen Phänomenologen waren entschiedene Realisten. Die Ideen aber enthielten einige Wendungen, die ganz danach klangen, als wollte ihr Meister zum Idealismus zurückkehren. Was er uns mündlich zur Deutung sagte, konnte die Bedenken nicht beschwichtigen. Es war der Anfang einer Entwicklung, die Husserl mehr und mehr dahin führte, in dem, was er transzendentaler Idealismus nannte, den eigentlichen Kern seiner Philosophie zu sehen und alle Energie auf seine Begründung zu verwenden. Ein Weg, auf dem ihm seine alten Göttinger Schüler zu seinem und ihrem Schmerz nicht folgen konnten. Soweit das Zitat von Edith Stein. Dietrich von Hildebrand schreibt über Husserl: Ich kam mit 17 Jahren auf die Universität und studierte Philosophie bei Theodor Lips und Alexander Pfänder in München. Die logischen Untersuchungen von Husserl hatten auf die Schüler von Lips einen entscheidenden Einfluss. Auch mich begeisterte die objektivistische, antipsychologistische und antirelativistische Philosophie des frühen Husserl tief. Sie schien mir ein verheißungsvolles Morgenrot in dem damaligen Tiefstand der Philosophie in Deutschland. Ich ging darum auch im Sommersemester 1909 nach Göttingen, um bei Husserl zu promovieren. Aber als Husserl seine Ideen im Jahr 1913 publizierte, sah ich, wie auch Adolf Reinach, mit großem Schmerz, dass Husserl sich von den großen Entdeckungen in der ersten Auflage der logischen Untersuchungen ganz abgewandt hatte und dass seine Philosophie ganz immanentistisch wurde und einen radikalen Transzendentalismus darstellt. Der Terminus Phänomenologie, wie der spätere Husserl ihn verstand und wie ihn viele heutige Phänomenologen verstehen, hat mit dem, was ich als Phänomenologie bezeichne, nichts zu tun. Von Hildebrand hatte die logischen Untersuchungen 1907 gelesen, nachdem er von Moritz Geiger darauf aufmerksam gemacht worden war. Er wandte die phänomenologische Methode in der Ethik an, war aber nicht der Erste, der dies tat. Max Scheler begründete 1913 die auf phänomenologischer Basis erarbeitete Wertethik. Von Hildebrand baute darauf auf, sie teilweise korrigierend. Max Scheler, der zum katholischen Glauben konvertierte, öffnete vielen die Augen für die Welt der Werte und löste damit unter den Phänomenologen eine Bewegung zur katholischen Kirche aus. Auch Edith Stein hat ihm in dieser Hinsicht vieles zu verdanken. Dietrich von Hildebrand, der seit 1907 mit Scheler befreundet war, wurde 1914 katholisch. Hedwig Konrad Martius, eine Schülerin Husserls aus dessen Göttinger Zeit, die 1922 die Taufpatin Edith Steins wurde, schreibt: Im phänomenologischen Umkreis wurde also der Boden fruchtbar gemacht für die Erkenntnis von Transzendenzen und Offenbarungen, von Göttlichem und Gott selber, für letzte religiöse Entscheidungen, für Bekehrungen und Konversionen.